Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft, der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herbig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über den 3D-Druck für die industrielle Serienproduktion. Wir reden darüber, dass der Hype für additive Fertigung irgendwie zumindest gefühlt vorbei ist, aber mittlerweile richtig viel möglich ist. Wir schauen uns an, was die Potenziale sind mit Blick auf Qualität, Zeit und Kosten, auch im Vergleich zum Spritzguss, und reden über eine ganz andere und ganz neue Form der Flexibilität, die für die Produktion, aber auch für die komplette Supply Chain möglich ist. Das alles machen wir anhand eines Praxisbeispiels aus der Elektronikfertigung, und deswegen freut es mich, dass wir heute Dr. Alexander Stanecker zu Gast haben. Er ist Geschäftsführer von Weißer Spulenkörper GmbH und Co. KG. Die Firma Weißer ist seit über 60 Jahren Hersteller von Spulenkörpern, Gehäusen und Isolierteilen. Die haben auf der einen Seite Katalogware und auf der anderen Seite komplett individuelle Produkte, die sie in Lohnfertigung fertigen. Und haben dazu einen Maschinenpark von ungefähr 100 Spritzgussmaschinen, aber eben auf der anderen Seite auch industriellen 3D-Druck. Und darüber reden wir heute. Alexander ist nicht nur Geschäftsführer, sondern er ist auch Autor. Nämlich zusammen mit Johannes Lutz hat er das Buch veröffentlicht, Wirtschaftliche 3D-Druckstrategien. Und da geht es um die Anwendung der industriellen additiven Fertigung und die Frage, wie man das Ganze profitabel skalieren kann. Also absolut passend zum Thema. Wer sich für dieses Buch interessiert, der Link ist in den Shownotes. Hallo Alexander, willkommen im Podcast.
Hallo Tobias, schön, dass ich da sein darf.
Zum Start, wenn wir über 3D-Druck, wenn wir über additive Fertigung reden, da geht es wahrscheinlich vielen so, dass das Gefühl um dieses Thema ein bisschen ruhig geworden ist. Und deswegen zuallererst die Frage an dich, wo steht denn der industrielle 3D-Druck im Jahr 2025 und wo sehen wir viel Reife und wo ist vielleicht auch der Hype vorbei?
Ja, du sagst es eigentlich schon recht gut, der Hype ist vorbei, würde ich auch so sehen. Nur ich sehe darin nichts Schlechtes. Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass der Hype vorbei ist und wir aus einer alles ist möglich Wunderland-Welt in die Seriosität kommen. Und das mag für den einen oder anderen gerade erschreckend sein, aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil das ist das, was die Industrie dringend braucht. Es braucht Seriosität in der Anwendung.
Was heißt für dich Seriosität?
Reproduzierbarkeit, hohe Qualität und Zuverlässigkeit.
Okay, das also heißt, das, was man von der Produktion grundsätzlich erwartet, ne?
Ja, also was wir, du hast in der Anmoderation gesagt, dass, was wir seit 60 Jahren im Spritzguss und seit 100 Jahren als ganzes Unternehmen schon machen, ist seriöse industrielle Produktion. Und deswegen ist auch dieses I in Verbindung mit der additiven Fertigung so wichtig, dieser industrielle Kontext, der genau das bringt, diese Seriosität. Und daran scheitern momentan gerade ganz viele Technologien in meiner Wahrnehmung.
Ja, es ist schon ein bisschen spannend, ne? Weil gefühlt jedes produzierende Unternehmen hat sich schon mit 3D-Druck beschäftigt, aber viele sind im Prototypenbau stehen geblieben, ja, wenn sie es überhaupt noch nutzen, und manche machen vielleicht Vorrichtungen. Spannend ist aber das, was wir heute betrachten wollen, wirklich das in der Serienproduktion zu nutzen, wirklich industriell zu nutzen. Und würdest du sagen, das ist auch so im Markt angekommen aktuell, also dass die produzierenden Unternehmen das schon so auch umsetzen, oder?
Nein.
Wie siehst du das?
Nein, nein. Also ich glaube, das sind wir tatsächlich ganz am Anfang. Es ist, wie du sagst, ich glaube, jeder weiß, was 3D-Druck ist. Jeder hat sich schon mal mit der Technologie auseinandergesetzt. Ich glaube, wir müssen niemanden von deinen Zuhörern heute erklären, was 3D-Druck ist und was er kann und wo die Optionen sind, weil das jeder schon ausprobiert hat. Ich würde fast wetten, dass jeder deiner Hörer auch einen 3D-Drucker irgendwo stehen hat. Ja. Manche laufen. Sie laufen in der Regel, also ist meine Vermutung, sie laufen entweder für irgendwelche Ersatzteilfertigungen oder Jigs and Fixtures, heißt es immer so schön, also irgendwelche Aufnahmen, Messvorrichtungen, sonst irgendwas, irgendwelche Hilfsmittel. Das sind noch die, die es wirklich gut einsetzen. Und dann gibt es noch die andere Kategorie, wo das Ding ausgesteckt in der Ecke steht und schon eine Zentimeter Staubschicht drauf ist. Und genauso dick wie die Staubschicht ist, so dick ist auch die Frustration in diesen Unternehmen. Und das ist ja. So das Problem mit dem wir in der industriellen Anwendung gerade zu kämpfen haben, ist diese Überzeugungsarbeit wieder zu leisten, diese Frustration und Staubschicht mal wieder beiseite zu schieben.
Sehr gut. Das ist ein schönes Bild mit dieser Staubschicht und auch mit der Frustration. Ich meine, das gehört so ein bisschen dazu. Diesen Hype-Cycle haben wir ja bei allen Technologien. Das Spannende ist jetzt natürlich, klar, man hat sich vielleicht große Hoffnung gemacht. Manches ist nicht so aufgetreten, wie man es sich erhofft hat. Aber oft ist das ja dann auch so ein bisschen ein verzerrtes Bild. Ja? In eurem Buch redet ihr davon, dass industrielle Fertigung dann funktioniert, wenn quasi Prozess und Mindset zusammenkommt. Also wie so ein bisschen eine Formel habt ihr das formuliert, in industrielle additive Fertigung gleich Prozess plus Mindset. Was meinst du damit? Ist es genau dieses Mindset zu sagen, ja, ich weiß, was funktioniert und ich weiß, wie ich additive Fertigung nutzen kann?
Mhm. Ganz spannende Frage, danke Tobias. Also das ist, also wir sehen, deswegen unterscheiden wir auch im Buch vom Wording her, das ist Wortklauberei, aber es ist vielleicht ein bisschen wichtig im Verständnis. Wir reden, wenn wir von 3D-Druck sprechen, dann reden wir von der Technologie. Wenn wir von der industriellen additiven Fertigung reden, dann reden wir vom Prozess und der Prozess inkludiert das Mindset. Das Problem, das wir aktuell sehen oder das der Johannes und ich ganz stark sehen, ist, wir sehen den 3D-Druck immer nur als Technologie, als irgendwas, was sich halt bewegt und irgendwas macht. Ja, so. Aber es geht um so viel mehr. Es geht um dieses Mindset, dieses Verständnis dafür zu haben, anders zu denken und neu zu denken. Weil wir haben gerade im produzierenden Umfeld, wir haben so viele Technologien, die sich seit 60 Jahren etabliert und bewährt haben. Ja, also egal, ob das die CNC-Maschinen sind, ob das die Spritzgussmaschinen sind, das ist ja nichts, was seit gestern auf dem Markt ist, sondern das ist ja schon so lange da und so lange auch erfolgreich da. Aber wir haben uns bei allen Technologien an die Nachteile schon gewöhnt. Wir akzeptieren sie einfach, dass sie da sind. Ja, das, also der Spritzguss hat Nachteile, ich kann das hundertfach berichten, die CNC-Fertigung auch. Aber wir haben es einfach akzeptiert, dass diese Nachteile da ist. Und wenn ich jetzt nicht in der Lage bin, mit dem Bewusstsein hinzugehen und zu sagen, Moment mal, muss ich diese Nachteile eigentlich wirklich akzeptieren? Dann
oder gibt's nicht
wird
was anderes?
Auch der 3D-Druck nicht funktionieren.
Ja, sehr, sehr schönes Beispiel. Genau das wollen wir jetzt heute ja ein bisschen konkreter machen und auch gerade im Kontrast zum Spritzguss mal anschauen, was die ganzen Kategorien auch Qualität, Kosten und Wirtschaftlichkeit in Summe nachher anbelangt. Bevor wir da reingehen, würde ich erstmal kurz in die Elektronikproduktion reingehen. Ihr seid ja quasi Elektronikproduzent, wenn man so will. Warum eignet sich das bei euch besonders, sich entsprechend auch das Thema Serienfertigung mit 3D-Druck anzuschauen?
Also es eignen sich ganz viele Branchen. Wir fangen halt mit der Elektronikindustrie an, weil wir da einen Markt haben und da etabliert sind. Ja, also wenn ich schon, du kennst es ja ganz einfach, wenn ich schon eine Veränderung induziere, dann gehe ich entweder mit einer bestehenden Technologie in einen neuen Markt oder ich gehe in meinen bestehenden Markt mit der neuen Technologie. Das ist so der erste Schritt der Innovation, ganz klassisch. Und wir haben uns eben dazu entschieden, mit einer neuen Technologie in den bestehenden Markt zu gehen. Beides zusammen ist dann oft disruptiv und sehr anstrengend auch. Wir haben uns halt ein bisschen für den leichteren Weg entschieden. Ich würde es aber nicht nur auf die Elektronikindustrie beschränken, sondern auf ganz, also es funktioniert in ganz vielen. Warum funktioniert es bei uns? Das liegt daran, weil wir es geschafft haben mit der Technologie. Also das kann ich, glaube ich, auch ganz offen sagen. Wir arbeiten vorrangig mit den Druckern von Cubicure. Wir sind mit dem Verfahren in der Lage, qualitativ Bauteile zu fertigen, die den Anfertigungen der Elektroindustrie entsprechen. Das heißt, Temperaturbeständigkeit, Durchschlagsfestigkeit, aber auch hohe Genauigkeiten. Wir produzieren Bauteile mit einer Genauigkeit von plus minus 40 μ. Wir schaffen im Spritzguss so plus minus 20 μ in der Toleranz. Und damit sind wir über diese Hürde schon mal drüber des qualitativen Anspruchs in Bezug auf Genauigkeit und auch Material. Und deshalb eignet sich bei uns gerade auch die Elektronikindustrie so stark dafür, weil die Anforderungen so hoch sind und hoch genug ist, aber auch der Schmerz an so vielen Stellen einfach groß genug ist.
Ja, sehr gut. Du hast jetzt gesagt, ihr arbeitet mit Cubicure zusammen. Kannst du ein bisschen was über euren Technologie-Stack sagen? Also was für additive Fertigung nutzt ihr? Da gibt es ja unterschiedliche additive Fertigungsverfahren. Vielleicht kannst du das da einmal kurz einordnen und beschreiben, wie das bei euch ausschaut.
Genau, also klassisch gibt es ja FDM, SLS und SLA. Was wir einsetzen, ist SLA, Stereolithografie, in einem besonderen Verfahren, das Cubicure entwickelt hat. Das nennt sich dann Hot-Lithografie. Und das ermöglicht eben auch über diesen etwas komplizierteren und komplexeren Prozess diese Genauigkeiten und eben auch diese Materialbeständigkeiten. Also es ist ein harzbasiertes Verfahren und die Aushärtung erfolgt dann im ersten Schritt, also die Formgebung erfolgt im ersten Schritt über einen Laser und also sind Photopolymere und im zweiten Schritt dann über ein Aushärten, das dann auch die wesentlichen Materialeigenschaften bringt. Und damit ist es ein zweistufiges Verfahren, wo wir eben beides kombinieren können, sowohl die Genauigkeiten des Stereolithografieverfahrens, des harzbasierten Verfahrens, als auch die hohen Anforderungen ans Material.
Okay. Das heißt, wie sieht der Prozess dann genau aus? Es gibt quasi zwei Stufen, die dann auch separat voneinander stattfinden im Fertigungsprozess. Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben?
Ja, also es wird zuerst gedruckt, ganz klassisch, und dann wird und dann folgt der Postprozess und dann findet eine entsprechende Reinigung statt, aber auch eine Aushärtung in einem Ofen.
Okay, sehr gut. Das heißt, das muss einem dann bewusst sein, dass man halt eben diese zwei Schritte hat. Von was für Bauraumgrößen reden wir da? Wie muss ich mir das beim 3D-Druck vorstellen?
Also wir haben, vielleicht darf ich noch eins ganz kurz einhaken, was mir ganz wichtig ist. Wenn wir vom 3D-Druck reden oder für alle, die von deinen Zuhörern noch vergleichsweise neu im 3D-Druck sind, wir schauen immer ganz oft auf den Drucker, ja, und denken, also ich muss ganz ehrlich sagen, als CEO kann ich mir das, glaube ich, erlauben, ganz offen zu sagen, ich habe gedacht, wir kaufen den Drucker, stecken den ein, drücken auf Start und kriegen ein Teil raus und fertig. Ja. Mhm. Ich habe da Lehrgeld gezahlt, allen anderen war es klar, mir war es nicht so ganz klar. Und es ist nämlich nicht so. Es hängt nicht nur am Drucker, es hängt auch ganz arg am Postprozess nachher, also das, was danach passiert. Und das ist zum einen natürlich aufwendig, weil da auch viel Erfahrung drin steckt. Ja. Es ist zum anderen aber auch sehr, sehr gut, weil ich mache immer wieder den Bezug zum Spritzguss. Auch eine Spritzgussmaschine kann sich jeder kaufen im Zweifelsfall. Man braucht ein bisschen mehr Geld als für einen Drucker normalerweise, aber es kann sich auch jeder kaufen und hinstellen und spritzen. Genauso funktioniert das nicht so einfach. Und beim Drucker ist genauso. Ja. Und das ist so die erste Hürde, wenn wir so reden, woran viele gescheitert sind, dass es einfach so eine Idee ist, ich stelle mir einen Drucker hin und druck mal und bin dann fertig. Mhm. Ja, also wir haben zwei verschiedene Größen. Wir haben einmal so einen Bauraum grob 30 Zentimeter. Da machen wir viel Vorserien. Ja, und funktionale Prototypen und so den ersten Schritt machen wir oft auf der Anlage. Und dann haben wir auch eine Großserienanlage, die einen Bauraum hat von einem Meter Länge, circa 30 breit, 30 hoch. Und da ist eigentlich die Idee, nicht ein Bauteil zu drucken, das entsprechend 30 mal 30 mal einen Meter groß ist, sondern ganz viele Bauteile auf diese Bauplattform zu bringen. Der Ansatz, mit dem ich immer reingehe, wenn ich es erkläre, ist, wir können auf dieser Großserienanlage, und das ist das, wo jetzt, glaube ich, alle, die einen industriellen Fokus haben, jetzt hellhörig werden. Wir schaffen in dem großen Bauraum, dicker Daumen, 2000 Teile in 2 Stunden.
Boah.
Und jeder, der das jetzt hört mit industriellem Kontext, bei dem rattert es, glaube ich, sofort durch, weil der weiß sofort, was das für einen Teilepreis bedeutet. Das weiß, der weiß sofort, was das für Möglichkeiten bedeutet, kleinere Stückzahlen, und da rede ich von Stückzahlen unter 10.000, auch abzubilden. Und das ist das, wo ich sage, da muss es hingehen. Wir brauchen eine Wirtschaftlichkeit in der Serienproduktion im 3D-Druck. Und wir benchmarken das natürlich bei uns dann immer wieder gegen den Spritzguss. Und da habe ich natürlich die Hürde, dass ich ein Spritzgusswerkzeug bauen muss als erstes. Ja. Und wenn ich dann gleichzeitig 2000 Teile in zwei Stunden mit einem entsprechenden Maschinenstundensatz produziert kriege, dann kann ich da ganz schön viel drucken, bis ich mir ein Spritzgusswerkzeug leisten muss.
Ja, ja. Das ist stark. Also ich meine, einerseits ist dann auch klar, ihr habt natürlich jetzt sehr kleine Teile, die ihr produziert, ne? Sonst würde man da nicht 1000 oder mehr sogar unterbringen entsprechend in so einem Bauraum. Aber krass ist, dass man natürlich dann schon wirklich schon mit einem Druckjob quasi schon in der Serienproduktion ist, ja. Und was für Losgrößen sind da denn üblicherweise bei euch, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann? Also sind das dann gerade in so einem 1000er, 10.000er Bereich oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das würde ich tatsächlich sagen, das ist so der Korridor. Ja, ich meine, wir machen auch kleinere, wir machen auch mal 500. Das sind dann in der Regel so ein bisschen in Richtung Funktionsmuster. Also wenn wir haben Kunden, die bestellen bei uns Teile, um ihre eigene Automatisierung einzufahren. Die bestellen die im 3D-Druck, weil die dann morgen haben können. Und warten währenddessen, bis wir das Spritzgusswerkzeug gebaut haben und die Spritzgussteile kommen, die dann in Millionenstückzahlen laufen. Ja, so gewinnen. Ja. Wir haben einen Kunden beispielsweise, war es ganz extrem, der hat 8 Wochen SOP gewonnen. Also er kann 8 Wochen früher produzieren, weil er seinen Prozess auf Basis der Funktionsmuster schon einfahren konnte. Aber der wesentliche Teil dessen, was wir an Endprodukten produzieren, also wir produzieren ja elektrotechnische Endprodukte, das muss man ja dazu sagen. Ja, wir machen keine Prototypen, wir machen Serienbauteile. Das ist in dem Korridor, die kleinsten sind normalerweise so um die 1000, die größten sind aktuell bei knapp 10.000 pro Jahr. Das ist so das, wo sich es auch für die Kunden rentiert. Drunter geht es natürlich auch. Mein 3D-Druck ist beliebig skalierbar, auch nach unten vor allem. Aber ganz nach oben, glaube ich, ist unsere Erfahrung bis jetzt, ist so 10.000 Stück pro Jahr so eine magische Grenze, ab der es meistens wirtschaftlicher ist, in Spritzguss zu gehen.
Ja, genau. Wenn wir dann in die Millionen gehen, was du vorhin gesagt hast, ne, dann ist klar, Spritzguss der Weg, der entsprechend passt. Aber das heißt, die Hauptfrage ist dann eigentlich nur noch die Losgröße, also oder besser gesagt die Stückzahl eigentlich pro Jahr. Wobei das Thema Losgröße wahrscheinlich auch noch spannend ist, ne? Wenn die alle auf einmal kommen, ist es ja auch nochmal was anderes, wie wenn man dann immer umrüsten muss, was ja dann beim Spritzguss auch noch dazu kommt. Das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man da in Richtung Wirtschaftlichkeit denkt. Ja.
Klar, das Rüsten ist beim 3D-Druck viel einfacher. Ja, ich muss alte Teile runter, leere Platte wieder rein und weiter geht's. Ja, also gedruckte Teile runter, nicht alte Teile, gedruckte Teile runter, wieder drauf und weiter geht's. Und im Spritzguss muss ich im Zweifelsfall, wenn ich zwischendrin was anderes habe, laufen lassen, wieder ganz neu rüsten. Ja, das ist ein sehr, sehr valider Punkt, den du da noch mit ansprichst. Ja.
Ja. Wie qualitätsseitig hattest du auch schon gesagt, dass das eigentlich kein relevanter Unterschied mehr ist, oder? Kann man das so sagen? Oder gibt es dann doch im Detail Dinge, die man berücksichtigen muss bei der Qualität? Im Vergleich jetzt additive Fertigung und Spritzguss.
Also da muss man auch wieder unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Verfahren. Ja, ich kann halt hauptsächlich von unserem Verfahren reden und bin natürlich nicht ganz so sattelfest in allen anderen Verfahren. Es gibt bei uns die allergrößte Hürde, dass, und ich hoffe, jetzt schaltet nicht gleich jeder aus, weil ich kann da noch mal eine Brücke bauen später. Die größte Hürde, mit der wir zu kämpfen haben, ist, dass es kein Originalmaterial ist. Also es ist kein PA66 oder was auch immer, was wir sonst verarbeiten im Spritzguss, sondern es ist in den Eigenschaften vergleichbar. Es erfüllt auch die Eigenschaften. Die Kunden, die über diese Hürde drüber sind, sind alle super happy und zufrieden. Wir haben, der Name sagt es ja, Spulenkörper, auf die ein Draht aufgewickelt wird. Da fließt Strom durch, das wird warm. Die halten bei unseren Kunden in Sensoren locker 150 Grad aus. Das haben wir getestet. Also in der Anwendung ist das alles kein Problem. Aber, und da sind wir wieder beim Mindset. im Mindset dann hinzugehen und zu sagen, ich validiere ein neues Material, während ich ein Kunststoffmaterial habe, das schon seit 60 Jahren am Markt ist oder seit 30 Jahren oder was auch immer, leg mich da jetzt bitte nicht fest. Diese Hürde, das sind wenig bereit zu gehen, weil sie nicht bereit sind, das Risiko einzugehen, weil ich habe ja was. Ja. Und das ist so das, mit dem wir hauptsächlich zu kämpfen haben. Du kannst nichts vermissen, was du nicht kennst. Ja. Und aber wir kommen sicherlich nochmal auf die ganz vielen Vorteile zu sprechen. Und ich würde sagen, es lohnt sich, wenn man sich dann weiter zuhört.
Definitiv. Ich wollte jetzt erstmal mit dir über so diese klassischen Faktoren reden, die ja immer betrachtet werden, wenn wir über eine Produktion und auch eine Wirtschaftlichkeit betrachten. Und da gehört natürlich das Thema Kosten dazu. Das haben wir jetzt ja schon so ein bisschen beleuchtet, dass das eben ab einer gewissen Stückzahl sich dann eben wirklich wirtschaftlich rechnet, entsprechend in additive Fertigung zu gehen. Wir haben jetzt über dieses Thema Qualität geredet und dann ist ja noch das Thema Zeit. Ja? Also das wäre jetzt vielleicht auch noch was wir betrachten können. Das spielt natürlich auch immer mit in das Thema Kosten rein. Aber kann man das irgendwie direkt vergleichen? Also ich vermute jetzt einfach mal ist deutlich schneller mit additiver Fertigung.
Ja, also erstmal freut es mich riesig, dass du das Buch gelesen hast, weil das ist tatsächlich das, worauf wir anspielen, dieses magische Dreieck der Serienproduktion. Ja, wir haben bisher die Serienproduktion optimieren wir jetzt seit 100 Jahren anhand von drei Faktoren. Das ist Qualität, Kosten und Zeit. Wie du richtig sagst, haben wir über die Qualität gesprochen, wir haben über die Kosten gesprochen, jetzt bleibt noch die Zeit. Und das 3D-Druckverfahren ist natürlich viel schneller. Ja, ich spare mir nämlich, und jetzt wieder in Referenz zum Spritzguss, aber ich glaube auch im Verhältnis auch zu anderen Prozessen, aber ganz besonders beim Spritzguss spare ich mir einen kompletten Prozessschritt und das heißt der Bau des Werkzeugs. Und dieser Prozessschritt, der gibt unglaublich viel her in Sachen Zeit. Ich möchte es mal ganz kurz vielleicht an dem einen oder anderen Beispiel erklären. Ich nehme mein Lieblingsbeispiel, wir haben so als Werbegag so Katzen, die wir produzieren aus dem Drucker. Ja, die Katzen haben zwei Ohren. So, jetzt gehe ich hin und sagt der Tobias zu mir, Alexander, du, ich finde irgendwie Katzen mit zwei Ohren doof, ich hätte gern eine Katze mit drei Ohren. Ja, dann gehe ich im Spritzguss hin und es geht noch relativ einfach. Ich nehme mein Werkzeug, fräse noch ein drittes Ohr raus, mache es wieder auf die Maschine und spritze es. Ja. Jetzt wird es aber ein bisschen schlimmer, weil du ja ein anspruchsvoller Kunde bist, Tobias, so wie ich weiß, und sagst, ich möchte jetzt eine Katze mit einem Ohr. Dann wird es im Spritzguss nämlich schon mal richtig doof, dieses zweite Ohr rauszumachen, weil wir dann wieder Material aufschweißen müssen, neu glätten müssen und so weiter. Im 3D-Druck ist das alles kein Thema. Im 3D-Druck brauche ich 10 Minuten die CAD-Zeichnung zu ändern, lade den Druckjob neu hoch und schicke es wieder auf den Drucker und habe innerhalb von 2 Stunden, 5 Stunden die geänderte Version. Und das ist, glaube ich, das, was, wenn wir über die Herausforderungen der Produktion reden und dann über VUCA reden und was auch immer, diese Form der Möglichkeiten, dieses einzigartige im 3D-Druck und dieses Potenzial haben nur ganz wenig verstanden, weil das bedeutet in der Konsequenz, und jetzt komme ich so ein bisschen ins Reden, aber du merkst, das ist ein Herzensthema von mir, die Konsequenz aus dieser Überlegung ist ja nämlich, ich kann viel später mit meinem Design Freeze daherkommen. Also wir haben ja das Problem, dass wir aktuell viel früher einen Design Freeze machen müssen, bevor wir überhaupt Teile haben, muss das Design festlegen. Und weil ich ja ins Spritzgusswerkzeug muss und ich muss produzieren. Im 3D-Druck kann ich erst mein Bauteil, das machen einige unserer Kunden, die drucken erst mein Bauteil, bauen das zusammen, bauen ihre Baugruppe und stellen dann irgendwie fest, das ist jetzt irgendwie doof. Oder wir hatten einen Kunden, da hat sich in der Lieferkette was verändert, der braucht einen neuen Chip. Und der Chip hat halt eine andere Geometrie gehabt. Dann haben wir das Teil, das dann in Verbindung mit diesem Chip kam, einfach 2 Stunden geändert in der Zeichnung, haben es neu produziert, haben es am nächsten Tag verschickt. Das ist ein unglaubliches Potenzial, das da steckt. Und das ist das, was ich ganz am Anfang gemeint habe. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es so ist, ja, dass wir dann einfach halt 8 Wochen warten müssen. Also, und letzte Anekdote, ich habe einen Kunden gehabt vor ein paar Wochen, der zu mir gesagt hat, naja, es ist jetzt ein bisschen stressig, wir bräuchten die Teile dann schon in 8 Wochen. da kann ich sagen, ja, okay, kannst du auch morgen haben. Super. Ja. Und da haben wir uns an so viel Defizit einfach gewöhnt und akzeptiert, das nicht sein muss.
Ja, total. Aber ich finde es ein schönes Beispiel oder schöne Beispiele, die du jetzt gebracht hast, weil sie wunderbar zeigen, dass es am Ende ja nicht nur Zeit ist, was sich jetzt eben verändert. Weil ich bin grundsätzlich schon schneller, ich muss nicht noch das Werkzeug machen und so weiter und so fort, sondern ich bin jetzt am Ende auch deutlich flexibler. Also das heißt, nicht nur initial so ein Werkzeug zu erstellen und dann loszulegen fällt weg, sondern auch jede Änderung ist einfacher und das ist ja der Punkt, den wir vorhin schon hatten, auch mit den entsprechenden Produktionen. Ne? Ich bin auch von den Losgrößen nachher viel flexibler, kann kleinere Mengen produzieren, ohne dass ich jetzt große Rüstaufwände habe. Und das würde ich mal so ein bisschen unter dem Themenblock Flexibilität zusammenfassen. Ich nehme das auch so wahr in ganz, ganz vielen Gesprächen. Die Flexibilität ist was, was wirklich bei eigentlich allen produzierenden Unternehmen als Anforderung zugenommen hat. Ja? Dass es öfters eben Änderungswünsche gibt vom Kunden, dass es öfters entsprechend die Notwendigkeit gibt, vielleicht auch kurzfristig mehr oder weniger zu produzieren oder auch vielleicht was ganz Neues zu produzieren. Und das ist ja das, was du auch gerade bestätigt hast. Was ich jetzt spannend finde, ist natürlich, dass jetzt diese neue Flexibilität auch ganz neue Potenziale mitbringt für eine Supply Chain, ja, und für so einen bedarfsgerechten Produktionsansatz. Was würdest du sehen, was verändert sich da am Ende dann auch durch diese Flexibilität und die Möglichkeiten in der industriellen additiven Fertigung?
Ja, meine erstmal ganz tolle Beobachtung von dir, Tobias. Das ist tatsächlich auch, ich nehme das auch so wahr, weil wir leben einfach momentan in einer Zeit, die ganz schön unsicher ist, wo wir eben noch nicht sicher sagen können, was morgen gebraucht wird. Und da ist Flexibilität einfach die einzige Möglichkeit, wie wir damit umgehen können. Wir müssen uns in der Lage sein, schnell auf Veränderungen einzustellen. Und die Flexibilität im industriellen 3D-Druck hat ganz viele Facetten. Ja, ein paar haben wir gerade schon gesprochen. Ich habe natürlich auch das Thema, dass ich, wenn ich was Neues auf den Markt bringe, ich ja, was ganz logisch ist, nicht weiß, ob die Kunden es nachher tatsächlich kaufen. Ja, es gibt Marktanalysen, Marktstudien, sonst irgendwas. Und wir nennen das dann nachfrageorientiert, die nachfrageorientierte Flexibilität. Ich kann im 3D-Druck, und wir haben Kunden, die das machen. Ja, einer ist ein großer Steckverbinderhersteller, der hat einen smarten Stecker auf den Markt gebracht. Der hat gesagt, ich weiß gar nicht, ob die Kunden überhaupt einen smarten Stecker brauchen. Aber wir produzieren das jetzt einfach mal und testen das an. Das Ding besteht aus 16 gedruckten Bauteilen, ist ein Hochspannungsstecker, der dann quasi automatisch abkoppeln kann und was weiß ich was für coole Gadgets. Und den haben wir alle 16 Bauteile gedruckt, weil es auch nur mit Hinterschnitten und so weiter im 3D-Druck ging. Und der Kunde bringt den jetzt auf den Markt und bringt mal 100 Stück auf den Markt und schaut einfach mal, nimmt der Markt das an und nimmt das nicht an. Nimmt der Markt es nicht an, ist ein bisschen Geld für ein paar gedruckte Teile rausgegangen und ein bisschen Entwicklungszeit, aber es ist nicht schlimm. Und wenn wir es im Spritzguss gemacht hätten, wären 16 Spritzgusswerkzeuge fällig gewesen, eine riesige Investition. Und wahrscheinlich, und das ist ja auch das, was wir gar nicht mehr wahrnehmen, wahrscheinlich wäre es schon längst in der Entwicklungsstufe vom Business Development gekillt worden, weil die sagen, wir wissen nicht, ob es ans Markt geht, ob das an den Markt geht. Und deswegen, ja. Und jetzt kann ich mich noch mal ganz kurz ein bisschen aufregen, weil ich es so traurig und schade finde. Deswegen sterben so viele gute Ideen, die wir heute in den Unternehmen haben, und ich schätze das Business Development von Herzen, ja. Aber weil dann das Business Development kommt und sagt, das kriege ich am Markt nicht unter. Ja, oder leg mir mal nahe, dass das mindestens 100.000 Kunden kaufen.
Richtig, und dann macht man einen Business Case mit 100.000 Kunden, bestellt 100.000 Teile und wenn man ehrlich ist, weiß man aber gar nicht, ob es den Markt so gibt. Ne?
Wenn es überhaupt zur Bestellung kommt, meistens wird es einfach direkt in der Entwicklungsabteilung gekillt und die Entwickler sind da, also ich habe auch schon Vorträge vor so größeren Entwicklungsrunden, die sitzen dann alle nickend in dem Vortrag und sagen, genau das ist das, was passiert. Ich habe eine coole Idee und glaube, da ist auch ein Bedarf da, aber ich kann es nicht beweisen und das Business Development killt mir diese Idee. Und ich bin hochgradig frustriert, weil ich meine gute Idee nicht an den Markt kriege. Und ich glaube, da gibt es Millionen gute Ideen in deutschen Unternehmen, die wir deshalb nicht an den Markt kriegen.
Ja, spannend. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension, die über die Produktion hinausgeht, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, ja. Wenn wir jetzt mit Blick auf die Flexibilität jetzt weniger mal die Entwicklung anschauen, sondern mehr die Supply Chain, auch da verändert sich ja auch was, ne? Wenn ich jetzt denke, bedarfsorientierte Produktion und dann das im Zusammenspiel mit Lagerhaltung und Co., das ist ja auch ein Riesenthema, ne? Bestände.
Ja, ich glaube, das ist auch gerade bei deiner Zuhörerschaft, das ganze Thema Lean ist zum täglich Brot geworden, glücklicherweise. Ja. Und da gibt es ganz viele Ansatzpunkte. Du kannst anfangen, wie du jetzt gerade beschreibst, beim Pull-Prinzip. Ich produziere dann, wenn es gebraucht wird. Ich spare mir meine hohen Lagerkosten, die ich habe. Ich kann Bauteile so bauen, wie ich sie möchte. Ich kann sie entwickeln, wie ich sie möchte. Ich habe ein additives Verfahren, wie der Name schon sagt. Ich muss nicht das Bauteil gucken, dass halt der Kunststoff dahin fließt, wo ich ihn eigentlich haben muss, und brauche in dem Zwischenstück halt auch Material, damit er dahin fließen kann, sondern ich kann halt da das Material platzieren, wo ich es halt brauche. Und das macht eine Wahnsinns, wenn wir dann noch mit Green Lean anfangen und dann, wenn du Supply Chain ansprichst, uns die Logistikketten anschauen. Was schicken wir? Also ich hoffe, es hören nicht so viele Kunden zu und es kommt jemand auf eine andere Idee. Aber was schicken wir von diesen kleinen Spulenkörperteilen, was schicken wir da um die Welt? Ja, Wahnsinn, ja. Was wir da an Mengen und Massen um die Welt schicken. Das liegt glücklicherweise daran, weil wir sehr gut sind in dem, was wir tun und weil es sich woanders nicht sourcen lässt und es hoffentlich auch noch eine Weile so bleibt. Aber ich kann... Es gibt ganz viele Beispiele, wo auch so ein 3D-Druck dafür sorgen kann, dass ich das Teil dort produziere, wo ich es brauche. Ja, ich produziere es nicht da, wo es produziert wird und verschicke es dann in alle Welt, sondern ich produziere es dort, wo ich es brauche. Ich verschicke nur noch die Daten um die Welt. Ja? Ja. Und das sind, wenn wir über Potenziale reden, Das sind alles Themen und ich hoffe, ich trete da jetzt niemandem zu nahe, aber ich glaube, das haben maximal 2% im produzierenden Umfeld bis heute verstanden, wo da die Potenziale liegen. Und dann ist es mir, wenn ich diese ganzen Potenziale sehe und verstanden habe und das Mindset dazu habe, dann ist es mir auch egal, dass es vielleicht ein anderes Material ist. Dann ist es mir vielleicht auch egal, dass so ein Druckjob ein paar Minuten länger dauert. Dann ist mir vielleicht auch egal, dass das Teil vielleicht im ersten Moment ein paar Cent mehr kostet, weil es am Ende so viele Vorteile bringt. Und das ist das, wo die Reise meines Erachtens hingeht.
Ja, schön beschrieben. Und wenn man dann auch noch mit berücksichtigt, dass man vielleicht über diese Flexibilität und kurze Durchlaufzeiten dann auch Projekte kriegt, die man gar nicht kriegen würde und Umsatz generieren kann und so weiter, oder auch jetzt von Produkten, die sonst nicht auf den Markt gekommen werden, dann hat das ja auch eine unternehmerische Relevanz, die halt eben über die Produktion hinausgeht, ne? Da wird nachher die Entwicklung und der Vertrieb gleichzeitig happy, wenn man diese Vorteile mitnutzen kann, ja.
Ja, zum einen ist es der Markt, vollkommen richtig. Ja, da steckt viel Potenzial. Es steckt aber auch ganz viel Potenzial in der Effizienz. Also mein Co-Autor, der Johannes Lutz, der legt da ganz, ganz viel Wert drauf, die Effizienzpotenziale in den Unternehmen zu heben. Weil ich mir über den 3D-Druck also schon so viele Potenziale habe, wie ich mir Rüstzeit optimieren kann, wie ich meine Rüstzeiten verbessern kann. Nicht mehr unbedingt, indem ich das Bauteil nachher im 3D-Druck nutze, sondern einfach 3D-Druck im ganzen Kontext clever einsetze und so meine eigene Effizienz erhöhe. Weil das sind ja die beiden Probleme, die wir jetzt gerade haben, die wahrscheinlich viele auch von deinen Zuhörern haben. Die Stückzahlen gehen runter und jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten. Ich suche mir neue Märkte, um meine Stückzahlen hochzukriegen, oder ich gucke, dass meine eigene Effizienz sich verbessert. Wir haben jetzt ganz viel über neue Märkte gesprochen, aber ich würde es auch bitte nicht außer Acht lassen, wie hoch die Effizienzpotenziale durch den 3D-Druck sind.
Ja, super, das nochmal zu differenzieren. Du hast jetzt mehrfach das Thema Mindset angesprochen und ich möchte so Richtung Ende mit dir auch nochmal über das ganze Thema der Veränderung reden. Ja? Also das ist ein Umdenken, ja. Umdenken bei den Kunden, wenn wir jetzt über Materialien reden, aber um was es mir jetzt primär geht, ist erstmal das Umdenken im produzierenden Unternehmen. Wie war das bei euch? Wie habt ihr das geschafft, quasi von dem, dass du gedacht hast, ich stecke den 3D-Drucker an und habe meine Teile, hin zu dem, dass ich es jetzt wirklich in der Serienproduktion auch tagtäglich nutzt?
Ja, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, das hat mich jetzt irgendwie ganz blöd, blöd geoutet. Aber ja, es entspricht ja auch der Tatsache. Also es ist ja das Phänomen, das, glaube ich, in vielen Unternehmen passiert. Da kommt irgendjemand und sagt, hey, cool, lass uns mal das mit dem 3D-Druck probieren. So. Mhm. Und dann passieren ja in der Regel zwei Dinge. Es wird entweder mit bisschen, okay, das Thema wird aufgenommen und weiterverfolgt, oder es wird im Keim erstickt. Ja, das schafft man übrigens am besten, und das ist eins, vor dem ich warnen möchte, indem man das Problem und das Bauteil, das noch kein anderes Verfahren bisher lösen konnte und produzieren konnte, sagt, das konnte noch weder der Spritzguss noch die CNC-Fräse noch was auch immer konnte das Problem lösen. 3D-Druck löst du's. Ah, du kannst es auch nicht lösen. Okay, 3D-Druck ist doof. Thema erledigt. Das klingt stark vereinfacht, aber das ist das, was passiert. Und das ist auch ganz menschlich, weil da teilweise Menschen sitzen in der Konstruktion, in der Entwicklung, die seit 20 Jahren, 25 Jahren, 30 Jahren einen sensationellen Job machen und jetzt und einfach Angst vor einer neuen Technologie haben. Da ist so viel Angst einfach drin und das ist ganz menschlich und ist auch in Ordnung. Und das ist so der eine Weg, ja. Und da hilft es tatsächlich, deswegen sagen wir auch, die industrielle additive Fertigung ist nicht Entwicklungssache, sondern ist auch Chefsache. Da hilft es natürlich, wenn der Chef eine gewisse Begeisterung für die Technologie hat.
Ja.
Also, was habe ich gemacht? Was man halt so macht, eine Taskforce gegründet. Gell? Also ich kann mich ja auch ein bisschen über mich selber lustig machen, das ist ja ein paar Jahre her, aber es war halt auch so. So, das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe aus jeder Abteilung so meine jungen High-Performer rausgesucht, wo ich sage, hey, komm, ihr seid jung, ihr habt Bock, ich habe hier was Neues, lass uns doch was Cooles draus machen. So. Und da habe ich die Taskforce gegründet, da gab es ein paar Meetings, da gab es seitenweise Dokumenten und irgendwie haben wir es einfach nicht zum Laufen gekriegt. Ja, irgendwie, wir wussten einfach nicht, wo wir anfangen sollen. Sondern es gab hier mal eine Idee, da mal eine Idee und sonst was und alles klang irgendwie gut und so weiter. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich den Johannes Lutz kennengelernt habe und der kam dann zu uns und der hat einfach gesagt, okay, das ist euer Unternehmen, so und so sieht's aus, das ist jetzt euer Weg. So kann's funktionieren. Und das hat mir natürlich auch unglaublich viel Sicherheit gegeben, in diese Richtung zu marschieren. Und zu sagen,
ja, also okay, hat eine Roadmap quasi mit euch entwickelt, kann man so sagen. Ja,
ja und einfach gesagt, okay, das sind jetzt die nächsten Schritte. Und, und mein Lieblingsmoment, also oder der Lieblingsmoment von Johannes und mir ist, als ein erfahrener Konstrukteur von uns den Johannes angerufen hat und gefragt hat, ob er dieses Bauteil nicht auch im 3D-Drucker machen könnte. Mhm. Und das ist so, ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst, ich kriege da immer noch Gänsehaut bei diesem Moment, weil das ist so, da ist das Mindset dann gekippt. Da merkst du, da ist das Mindset gekippt, wenn die Tradition sagt, hey, guck mal, ich glaube, das funktioniert besser im 3D-Druck, als wenn ich es jetzt wieder fräsen lasse. Ja? Und da, mit diesem Mindset haben wir aufgesetzt, haben dann den ersten Drucker auch selber beschafft und kein Witz, ja, wir haben einen Drucker gekauft, der ein bisschen mehr kann, der 20.000 Euro gekostet hat. Wir haben innerhalb von 3 Monaten Bauteile gedruckt, wenn wir die wie sonst in Alu gefräst hätten oder sonst wie bestellt hätten, wären wir bei 18.000 Euro gewesen in 3 Monaten. Mhm. Das heißt, der hat sich jetzt muss man dazu sagen, jetzt hätten wir vielleicht nicht alles gefräst, was wir gedruckt haben, weil wir ein bisschen ausprobiert haben, aber dann lass es 6 Monate sein. Das Ding hat sich nach 6 Monaten rentiert. Und das ist das, was einfach das Schöne ist, auch in dem oder auch das Schöne war auch in dem Prozess mit dem Johannes, er hat uns einfach jede Ausrede genommen. Wir sind immer gekommen und gesagt, ah ja, das funktioniert nicht oder das kann ja so. Ja, dann machst du halt so und so und dann funktioniert es. Und das hat uns jetzt beispielsweise, wenn du nach Erfolgsrezepten fragst, sehr gut geholfen, da so jemanden zu haben, der uns mit Erfahrung einfach unterstützt und einfach den Rücken stärkt für die Umsetzung.
Ja. Ja, und das ist auch super, wenn man jemanden hat, der der Ansprechpartner ist, ne, wenn es dann solche Ideen gibt, aber das zeigt ja dann schon, dass man da auf einem guten Weg ist. Sehr cool. Also finde ich eine tolle Story, auch von der Taskforce bis hin nachher zu dem, dass es im Mindset bei den Leuten verankert ist. Jetzt würde es mich interessieren, zum Abschluss noch ein bisschen nach vorne zu schauen. Also der Podcast heißt ja Fabrik der Zukunft, deswegen ist es auch immer gut, über die Zukunft zu reden, und mich würde interessieren, wenn man so jetzt mal die nächsten 2-3 Jahre nach vorne blickt. Was siehst du da für Meilensteine? Vielleicht technologisch, vielleicht aber auch mit Blick auf die Märkte, aber auch eure Produktion selber.
Also es ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ja. Der erste Meilenstein für die Industrie wird generell sein, das, was ich anfangs erwähnt habe, diese Hürde der Seriosität zu überwinden. Wir werden erleben, dass sich die Spreu vom Weizen jetzt einfach trennt. Das ging jetzt lange gut, einfach über unfassbar viel Kapital, das in den Märkten war. Und jetzt, wo das Kapital ein bisschen enger wird, trennt sich jetzt einfach, wie gesagt, die Spreu vom Weizen. Da werden wir noch weit mehr...
Du meinst
mehr,
jetzt die Anbieter von den Systemen oder an wen denkst du da?
Ja, die Anbieter von den Systemen vor allem. Weil, muss dazu sagen, wir haben circa 600 Anbieter, wenn man kunststoffbasiert und metallbasiert, an unterschiedlichen Maschinenbauern im 3D-Druckbereich. Ja, wir haben im Spritzguss, lass es 10 sein, vielleicht sind es auch 20, die relevant sind momentan. Da muss eine Bereinigung stattfinden. Das wird auch passieren. Die Branche redet seit 5 Jahren davon, dass es jetzt irgendwann passieren muss. Und jetzt passiert es. Es passiert gerade. Besonders in 2025 gab es da ein paar Einschläge und es wird weitergehen, weil das Potenzial der Spielwiese ist ausgeschöpft. Ja, also jeder, der 3D-Druck nutzen möchte, für einfach mal ausprobieren und ein paar Prototypen zu machen und so weiter, das Potenzial ist durch. Die Märkte sind etabliert, die Anbieter sind etabliert, die Technologien sind dafür etabliert, fertig. Jetzt der nächste Schritt ist die Industrialisierung. Und über die Hürde müssen wir alle gemeinsam drüber. Sowohl die Anbieter oder die Hersteller von den Maschinen, die Hersteller von den Materialien, als auch diejenigen, die dann die Drucker anwenden, als auch die Kunden, die nachher diese gedruckten Bauteile verwenden. Und das ist jetzt für mich die große Herausforderung und es wird auch passieren. Also wir haben diese... Also jetzt mal ein Beispiel, wir haben jetzt vor 2 Wochen einen Neukunden, der sagt, er hat ein Problem, ist ein großer Konzern, er hat Teile im Katalog, da gibt es keine Werkzeuge mehr für, die sind immer da, die findet kein Mensch mehr. Also weltweit agierender Konzern, das klingt jetzt witzig, aber die haben jetzt für letztes Jahr einen Standort geschlossen, da ist niemand auf die Idee gekommen, irgendwie diese Werkzeuge rauszunehmen. Und jetzt steht er da und hat Bauteile, die er theoretisch anbieten muss, die er auch gerne anbieten würde in seinem Portfolio, aber wo es die Werkzeuge nicht mehr gibt. Und wenn die Not groß genug ist, dann haben wir heute schon große Erfolge mit dem industriellen 3D-Druck. Ich würde mir, wenn ich mir was wünschen darf, wünschen, dass ein bisschen mehr Freude dabei ist. Und die Freude kommt über die Flexibilität.
Ja. Ja, die Freude und Begeisterung, die man dir abspürt. Ja. Ich meine, das ist jetzt spannend, ne? Wenn du sagst, der Hype ist vorbei, jetzt sieht man vielleicht auch, dass sich der ein oder andere Anbieter vom Markt zurückzieht. Ja? Und eigentlich aber wir jetzt gerade an diesem Meilenstein sind, wenn wir jetzt diesen Hype-Cycle anschauen, hin zum Plateau auch der Produktivität, ne? Dass es wirklich auch im großen Stil genutzt werden kann. Ne? Und das ist schön zu sehen, dass es Unternehmen gibt wie ihr, die das schon machen. Hoffen wir, dass es da auch noch ein paar mehr werden, weil dann wird es für beide Seiten, ne? Für die Maschinenanbieter und Materialanbieter genauso mehr zum Alltag, genauso wie für die Kunden, die dann die Produkte abnehmen. Ne?
Also das kann ich nur auch nochmal unterstreichen. Gern auf mich zukommen, gern auf den Johannes zukommen. Wir sind da auch wirklich offen. Ich sage das auch ganz oft, wenn ich Vorträge halte und so weiter. Der Kuchen ist so unfassbar groß. Den können wir uns gerne teilen. Es gibt
den
so
Kuchen
viel
des industriellen 3D-Drucks, ja.
Wahnsinn. Ja, den können wir uns gerne teilen. Ich bin da der Letzte, der da nicht mit Erfahrungen, wir haben schon die eine oder andere Kooperation, gerade deswegen, ich bin da wirklich offen, weil das kann ich alleine gar nicht stemmen, wenn das Potenzial mal endgültig durchsickert. Und deswegen sehr, sehr gerne auf mich, auf den Johannes zukommen. Wir sind da ganz offen mit unserem Wissen, das zu teilen.
Sehr gut. Wenn wir jetzt noch nach vorne schauen, hast du noch was du da ergänzen willst? Oder würdest du sagen, das waren jetzt so die wichtigsten Punkte mit Blick auf Meilensteine? Vielleicht noch mit Blick auf die Technologien, das würde mich noch interessieren, was du da denkst, weil es ja auch so viele verschiedene Fertigungstechnologien gibt. Jetzt Hot-Lithografie, was ihr macht, aber auch die anderen. Siehst du für die anderen da auch eine Zukunft, was industriellen 3D-Druck anbelangt?
Ja, klar, gibt es auch heute schon. Ja, also es gibt auch... es gibt auch andere Technologien, wie gerade auch SLS, vor allem SLS, insbesondere im Metall-3D-Druckbereich, die hochgradig auch produktiv und seriös sind. Ich weiß, dass beispielsweise Siemens hat 30 Anlagen irgendwo stehen in ihrem Energy-Sektor, wo die Turbinenbauteile produzieren. Das funktioniert ganz wunderbar. Also es gibt schon wirklich viele, viele Cases auch da draußen, die mit anderen Verfahren gut funktionieren. Und ich glaube, auch jedes Verfahren hat seine Berechtigung. Die Überlegung ist halt einfach nur, was ist jetzt nachher der Anwendungsfall? Ja, wir haben uns einfach viel zu lange von der Technologie begeistern lassen und haben die Produktivität aus den Augen verloren. Und es werden halt, also es muss skalierbar sein. Es muss nicht skalierbar sein in Millionen Stückzahlen, aber es muss skalierbar und reproduzierbar sein. Und alle Verfahren, die das nicht sind, die haben nur noch die Chance, sich in eine Spezialisierung zu retten. Also in eine Spezialisierung im Sinne von unfassbar klein, also so Richtung Nanotechnologie und solche Geschichten, oder unfassbar groß im Sinne von, wir bauen jetzt Häuser. Ja. Aber der Mittelkorridor, der braucht diese Produktivität im Sinne von Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit, sonst wird es niemand mehr kaufen.
Ja, aber es ist so, ne, industrielle Produktion, um jetzt nicht 3D-Druck zu sagen, lebt genau von dieser Skalierbarkeit und auch Verlässlichkeit am Ende. Es ist keine Produktion.
Ja, genau das sagst du. Schon immer. Ja. Und wird es auch in Zukunft sein, dass die Fabrik der Zukunft ist von, also wenn du jetzt meine Meinung auf deinen wunderbaren Titel hören möchtest, die ist in ihren Grundsäulen die gleiche wie die Fabrik der Vergangenheit. Die Art und Weise, wie wir diese Säulen bespielen, die verändert sich ganz stark und die verändert sich ganz krass. Ja. Und aber diese Grundfesten, ja, die Säulen der Halle, die bleiben bestehen. Was drinnen passiert, das verändert sich komplett und muss sich auch verändern. Das haben wir jetzt zu lange, zu bequem abschöpfen können. Und da wird es jetzt Zeit, dass wir das verändern.
Super. Vielen Dank dir, Alexander, für diese tollen Schlussworte. Danke, dass du im Podcast warst.
Vielen Dank, Tobias. War eine spannende Diskussion.
Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.